Mein Gold zahlt keine Zinsen, aber Dividende. Wie das geht und wo der DAX steht, wenn Gold bei 4.000 Dollar steht, darüber möchte ich heute mit Ihnen und einem echten Dividendenexperten sprechen. Den einen oder anderen überrascht es vielleicht, denn er ist nicht nur ein Freund von Dividendentiteln, sondern auch durchaus von Edelmetallen. Deshalb heute zu Gast Alex Fischer von Dividendenalarm.de. Wobei zu Gast nicht ganz zutreffend ist, Alex ist nicht bei mir im Studio, sondern er lebt in Thailand. Deshalb Sabadee Krab, Alex, willkommen, dass du da bist. Bevor wir darauf eingehen, warum dein Gold zwar keine Zinsen, aber Dividende abwirft, stell dich doch kurz einmal denjenigen hier vor.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung an dich, Tim. Dein Gold ist mein Gold, kann man jetzt so schön sagen. Ja, ich habe mich seit vielen, vielen Jahren, bin ich im Online-Business tätig als Finanzblogger. Seit 2009 habe ich meinen Finanzblog gestartet. Das ist jetzt ja auch schon 15 Jahre her. Und meine Strategie besteht aus Dividendenaktien und einer Edelmetallstrategie, die man gut miteinander kombinieren kann. Da können wir gerne nochmal drüber reden. Weil beim Edelmetall ist es halt so, da gibt es halt viele langfristige Zyklen. Und das heißt, man kann die praktisch beimischen und erhöhen, sukzessive Jahr für Jahr. Und Dividendenaktien halte ich halt immer, weil von dem Cashflow kann ich durchaus leben. Im Moment muss ich das jetzt noch nicht, aber kann halt vom Cashflow auch ganz normal neue Werte investieren. Und ja, seit 2012, glaube ich, fokussiere ich mich wirklich auf Dividendenaktien, weil ich einfach gemerkt habe, gerade im Alter oder wenn du mal finanziell frei oder ortsunabhängig leben möchtest, dann brauchst du einen Cashflow. Damit ich jetzt nicht hier in Thailand beim 7-Eleven anfangen muss, sondern praktisch mit meinem eigenen Geld entscheiden kann, wann und wie viel Kokosnüsse ich mir davon kaufe. Ja, und seitdem treibe ich mein Dividendenportfolio voran und ja, bin schon stolz, was für Erträge ich dort bis heute aufbauen konnte. Also gar nicht mal so verkehrt. Der Geldball, sagt man so schön, wird halt mit der Zeit immer größer.
Sehr schön. Ja, also auch groß Lob an dich. Ich bin ja auch Kunde von Dividendenalarm.de und verfolge deine Anlageempfehlungen. Ich liebe deine Analysen zu einzelnen Aktien und Titeln. Das hat mir selbst sehr weitergeholfen. Also von daher für diejenigen, die neben Gold auch Aktien besitzen wollen, Dividendenerträge generieren wollen, ist für mich eine der ersten Adressen Dividendenalarm.de von Alex. Also schaut es euch ruhig mit an. Und da wir heute in dem Video eventuell auch den einen oder anderen neuen Zuschauer haben, der dich kennt, aber mich nicht kennt, möchte ich mich auch noch kurz vorstellen. Mein Name ist Tim Schieferstein. Ich bin Mitgründer der Solid-Gruppe. Zur Solid-Gruppe gehört unter anderem goldsebershop.de, einer der größten Edelmetallhändler in Deutschland. Bei uns gibt es ein breites Sortiment an Gold, Silber, Platin und Palladium. Und darüber hinaus bin ich auch Buchautor von meinem Buch Gold und Silber für Einsteiger, das Sie unter gold-buch.com von mir geschenkt bekommen. Soweit als kleiner Einstieg. Kannst du vielleicht noch ein kleines bisschen darauf eingehen, wie deine Dividendenstrategie funktioniert, für wen das geeignet ist und für wen das nicht geeignet ist, bevor wir noch ein bisschen tiefer in das Thema Edelmetall einsteigen?
Dividendenstrategie möchte ich jetzt gar nicht Vor- und Nachteile von Dividenden jetzt groß herausarbeiten. Das muss jeder für sich selber wissen, ob Dividenden für ihn sinnvoll sind oder nicht. Für die Leute, die wissen, dass Cashflow wichtig ist und dass sie auch sich einen stetigen Cashflow aufbauen wollen, sind eben Dividendenaktien sehr gut geeignet, auch wenn Dividenden kein Bonus sind. Und für mich war das irgendwann mal so die Frage, so ein bisschen wie Warren Buffett, wann kaufe ich eine Aktie? Ne, alle sagen, Warren Buffett kauft immer nur, wenn es günstig ist. Und das habe ich dann irgendwann mal versucht zu automatisieren und habe mir dann so eine Art Bewertungsmatrix erstellt. Wir beobachten mittlerweile 500 Aktien und ich versuche praktisch bei jeder einzelnen Aktie ein günstiges Setup zu finden, was in der Vergangenheit als günstig vom Markt bewertet wurde. Da schaut man sich verschiedene Kennzahlen an und versucht praktisch die Kennzahlen zu finden, die miteinander so ein bisschen korrelieren. Und wenn es ein gewisses Setup gibt, wo du sagst, das hat in der Vergangenheit gut funktioniert, dann warte ich praktisch da drauf, bis es wieder kommt. Und dann sagt mir mein System, gut, pass auf, die Aktie, die ist jetzt günstig, jetzt schau dir die mal an. Das heißt, wir investieren nicht gleich blind, sondern wir beginnen mit der Analyse, ist die Aktie wirklich günstig, was sind die Probleme? Weil oft ist ja so, wenn die Gewinne wegfallen oder es gibt strukturelle Probleme, dann heißt es nicht, dass die Aktie automatisch günstig ist, nur weil der Aktienkurs um 50% gefallen ist. Also ich achte da schon auch auf Qualität, also hohe Dividendenkontinuität. Dividendenaristokraten ist bei mir jetzt nicht so im Fokus, aber mir ist halt wichtig, dass Unternehmen auch in Krisen vielleicht die Dividende nicht streichen. Und ja, ein gewisses Wachstum sollte auch vorhanden sein. Und so ergeben sich immer mal wieder sehr gute Setups. was am Ende dazu führt, dass die Gesamtperformance, also der Total Return aus Kurs, also Performance und Ertrag, überdurchschnittlich hoch ist. Also Durchschnitt, sagen wir mal, Marktperform, ETF 7, 8%, DAX, was man also so haben könnte, vielleicht US-Werte so mit 11% im Durchschnitt. Seit Launch meiner Strategie schaffe ich das auf 19% pro Jahr und damit bin ich sehr gut, also sehr zufrieden. Es müssten ungefähr 19% Gesamt, Total Return sein, wo ungefähr 4% Dividenden bei rumkommen. Also kann man sagen, das klappt nicht jedes Jahr, natürlich nicht, ist ja auch nur ein Durchschnittswert, aber dafür hast du mal sehr gute Jahre und die retten dich dann praktisch über die Jahre, wo es vielleicht mal ein bisschen weniger zu holen gibt. Aber ich finde, vom Ergebnis her ist das schon sehr gut. Und was mir persönlich besonders an meiner Strategie, klingt jetzt blöd, aber ist halt so, dafür habe ich sie ja entsprechend entworfen, gefällt, ist, dass ich in jeder Marktphase weiß, was zu tun ist. Also ist der Markt jetzt teuer, ist er jetzt günstig, dann ist bei mir so eine Art Ampelsystem mit Rot und Grün. Dann weiß ich auch, welche Aktien sind teuer oder sind günstig. Und das hilft mir praktisch auch mal an den Strand zu gehen oder nicht immer vorm Rechner zu sitzen wie so ein Trader, sondern ich verlasse mich einfach drauf, wenn der Markt günstig ist. Also die erste Ampel ist auf Grün. Dann schaue ich praktisch, welche Aktien sind jetzt im Angebot. Machen wir wahrscheinlich im Supermarkt genauso. Ja, wenn es Bohnen im Angebot gibt von Kraft Heinz, dann kaufe ich halt 10 Dosen, weil die wären ja nicht schlecht. Und so mache ich es an der Börse auch. Also wenn wirklich Angebotsphase ist, dann sammle ich viele Aktien ein, günstige und vor allem qualitative. Und wenn der Markt teuer ist, wenn also die sagen, du kannst jetzt eine Dose Bohnen zum Preis von zwei kaufen, ja, dann sage ich vielleicht, nö, dann habe ich noch genug, wenn wir im Keller stehen, dann verzichte ich praktisch auch. Und dieses Hoch und Runter mit teuer und günstig führt auch dazu, dass ich meinen Cashbestand entweder erhöhe oder verringere, indem ich nicht investiere. Und ja, und der zweite Zyklus, den ich über mein Depot lege, ist dann praktisch mit den Edelmetallen, wo man langfristig gesehen die Gewichtung von Rohstoffen und Edelmetallen erhöht oder sie auch in gewissen Marktphasen, auf die wir jetzt ja hoffentlich bald mal hinlaufen, nach vielen Jahren und Jahrzehnten, dann auch wieder reduzieren. Das ist so der zweite Aspekt. Und deswegen fühle ich mich eigentlich gut, egal was der Markt so macht, ob das jetzt alles einbricht oder nicht. Ja, wenn die Tagesschau knallerot ist und sagt, auweia, alles ist kaputt gegangen, dann ist bei mir praktisch, gehen die grünen Lampen an. Ja, das ist dann so ein bisschen entgegengesetzt, positive Stimmung, ja, günstig.
Ja, genau. Ja, kenne ich als Edelmetallhändler, wenn die roten Lampen angehen, dann genau, glüht bei uns der Umsatz. Das ist mich
Ja, ist
genauso.
das leider so. Ja,
Ja,
genau.
genau. Also deshalb hier jetzt gerade zum Thema Market Time. Ich habe kürzlich von dir gelesen, dass wenn der Goldpreis bei voraussichtlich 4.000 Dollar steht, du wahrscheinlich dein Gold verkaufst und Dividenden in Aktien investierst. Kannst du kurz erläutern, was das so damit auf sich hat und was deine Motivation ist, Gold zu besitzen? Also warum hast du nicht nur Dividendentitel, obwohl das ja 19% pro Jahr bisher gebracht hat?
Na, ich muss sagen, die 19% beruhen ja auf meinem Gesamtvermögen. Das heißt, dort sind auch ein ganz kleiner Krümel Optionsscheine habe ich noch dabei, so zum Traden. Das ist aber wirklich ganz minimal. Und eben meine Rohstoffe sind ja auch enthalten, all die Jahre. Ich habe mittlerweile einen Edelmetallanteil von eigentlich nur 12%. Und Rohstoffe allgemein, also mit Agrar, Öl, was da alles noch dazugehört, Energie, bin ich bei über 40%. Das ist schon ein sehr hoher Anteil. Aber wir befinden uns meines Erachtens, und auch wirst du wahrscheinlich bestätigen, eher in dem Zyklus der Rohstoffhause. Und deswegen bin ich eigentlich damit ganz zufrieden. Ich gehe davon aus, also ich verfolge die Strategie, die nennt sich Unzen Gold in Euro Strategie. Ne, der Goldpreis wird ja in US-Dollar berechnet. Da wir ja, also ich jetzt vielleicht nicht prekär hier in Thailand, aber mein Depot, mein Vermögen wird ja trotzdem im Euro-Raum dargestellt. Das heißt, ich schaue mir den Goldpreis in Euro an und versuche dadurch natürlich zu ermitteln, wie ist die Kaufkraft im Verhältnis zu meinem täglichen Leben oder eben zu Assets, die sowas wie eine Miete, sowas wie eine Dividende, sowas wie Zinsen haben. Das sind Sachwerte und die kann man dann praktisch gut ins Verhältnis setzen und die Kaufkraft ermitteln. Und du wirst ja wahrscheinlich bestätigen können, dass über die Jahre nur die reine Währungsbetrachtung einfach an Wert, an Kaufkraft immer verlieren. Das ist halt immer so. Und wenn man aber Gold gegenüberstellt, dann kann man die Kaufkraft erhalten. Und das ist mir wichtig. Und deswegen hatte ich versucht, mal einen gewissen Wert, eine Gewichtung im Depot zu ermitteln, mit der ich davon ausgehen kann, in einer Rohstoffhause hausieren meine Edelmetalle und Rohstoffwerte, erhalten mir also die Kaufkraft, während der restliche Markt oder mein Depot in die Knie gehen. Sagen wir mal 30, 40%, was auch immer dann passiert. Warum das am Markt passiert, müssen wir heute ja nicht diskutieren, aber es geht ja in der Regel immer mit Krisen und Kriegen und politischen Problemen einher. Dann möchte ich, dass mein Depot so plus minus null steht. Aber ich habe schon gemerkt, mit 40% Rohstoffanteil wird es eher darauf hinauslaufen, dass ich deutlich im Plus sein werde. Wenn man eben das mit einem Depot vergleicht oder mit normalen ETFs, die nur ohne Rohstoffe auskommen, die einfach nur die normalen Branchen abbilden, ja. Ja, da bin ich mal gespannt. Und in dieser Rechnung kommt heraus, dass Gold zum Beispiel auf, was habe ich geschrieben, 4.000 oder 4.500 Dollar steigen müsste, wenn, da müsste der DAX gar nicht viel verlieren an Performance. Und dann hätten wir ein Niveau erreicht, dann kann ich, also diese Unzen-Gold-Strategie besagt, wie viel Unzen Gold brauche ich, um den DAX als Punktewert jetzt mal kaufen zu können. Er ist ja momentan bei 18.000. Das heißt, wenn eine Unze, sagen wir mal, 2.000 Dollar jetzt kostet, dann bräuchte ich heute 9 Unzen Gold, in Dollar jetzt mal, man kann es auch in Euro rechnen, um den DAX zu kaufen. Und mein Ziel ist es, dass das Verhältnis DAX, Euro und Gold sich so verändern, dass ich sagen kann, den DAX kann ich mir für 2 Unzen Gold kaufen. Also mit ganz wenig Unzen aus meiner Schatzkiste kann ich mir den DAX kaufen, der dann natürlich am Boden liegt. Und ich kaufe dann natürlich die Aktien, die dann auch ein gutes Geschäft haben, die dann solide zahlen können, die auch ihre Schwierigkeiten wahrscheinlich haben werden, aber an die man dann umswitchen kann. Und auf der anderen Seite dieser Strategie befinden wir uns nicht bei 2 Unzen Gold, sondern als Beispiel bei 25 oder 27 Unzen Gold. Das heißt, ich würde nicht 27 Unzen Gold aus meiner Schatzkiste nehmen und den DAX kaufen, sondern in dieser Phase ist der DAX oder Sachwerte eben extrem teuer und Gold interessiert niemanden oder Edelmetalle. Dann würde ich eben andersrum verfahren. Ich würde diese Sachwerte, die extrem teuer sind, verkaufen und würde für einen DAX-Punktestand von heute 18.000, könnte ich mir 27 Unzen Gold kaufen. Kann man sich heute nicht vorstellen, aber in der Vergangenheit war das immer wieder der Fall. In den Phasen, wo eben Edelmetalle niemanden interessieren und Sachwerte einfach aufgeblasen sind. Ja, stell dir vor, neuer Markt zur Jahrtausendwende, was du dir da an Gold kaufen konntest, nur mit einer Allianz-Aktie, ja, also je nachdem, was du im Portfolio hast, da wurden einfach die Bewertungen sehr aufgeblasen. Und diese Zyklen nennt man Generationszyklen. Das heißt, man macht sie vielleicht ein- oder zweimal in seinem Leben überhaupt nur mit. Also wenn ich einmal oben und einmal unten mit dabei war, dann bin ich auch schon wieder 76. Also das sind wirklich sehr, sehr langjährige Zyklen und deswegen beschäftigen sich wenige Leute damit oder viele bekommen das gar nicht mit, was dort eigentlich an Kapital durch Kaufkraftverlust verbrannt wird.
Ja, genau. Also hast es recht. Also ist ja so, dass auch der Euro seit dessen Einführung gegenüber Gold 85, ich glaube mittlerweile fast 90% an Wert verloren hat. Das spürt man im Alltag tatsächlich in der Supermarktkasse, dass alles halt teuer wird.
Ja.
Und die Inflation ist halt auch nicht Gott gegeben, sondern die ist letztendlich ein Ergebnis ja, der Steuerung der Notenbanken, was die Geldmenge angeht. Und die wurde halt einfach massiv erweitert. Du hast es eben gesagt, ja, aktuell muss ich ungefähr 9 Unzen Gold aufwenden. Das heißt, wir sind zwar, wenn die Bandbreite zwischen 2 und 25 Unzen ist, eher an den 2 Unzen dran, aber durchaus noch im neutralen Bereich. Also sprich, deine Ansicht wäre, dass man Gold noch weiter behält. Du hast eben auch gesagt, ja, dass du rund 40% Rohstoffe hast. Deshalb ist auch jetzt eine Erkenntnis, die ich weitergeben möchte. So eine Standardauskunft, die man immer von Finanzberatern erhält, dass man so 5 bis 10% in Gold halten sollte oder halt Edelmetallen Schrägstrich Rohstoffen. Das ist oftmals eigentlich ein relativ geringer Betrag und in meinen Augen ein zu geringer Betrag. Man muss nicht so extrem sein, dass man so wie ich 80% des Vermögens in Gold und Silber mit hat. Wobei ich auch nicht sage, dass ich das bis an mein Lebensende habe, sondern dass ich zu einem anderen Zeitpunkt, wo ich denke, dass nochmal die Einstiegskurse insgesamt günstig sind, halt dann auch einen Teil dieses Vermögens umschichten möchte. Weiter Punkt ist natürlich, was uns beide unterscheidet, ist die steuerliche Komponente. Durch deine Lebensumstände ist das so, wie ich das mitverfolge, sind deine Erträge in Deutschland nicht steuerpflichtig, also unterliegen nicht der Abgeltungssteuer, sind größtenteils steuerbefreit. Und als Anleger, der in Deutschland ansässig ist, was wahrscheinlich jetzt die meisten unserer Zuschauer sind, sieht das Ganze natürlich anders aus, weil dann halt von den 19%, 25% Abgeltungssteuer plus Soli plus gegebenenfalls Kirchensteuer abgeführt werden muss. Und Ein weiteres Argument, warum ich halt so einen hohen Goldanteil habe, ist halt tatsächlich, dass halt der Wertzuwachs von Gold und Silber nach ein Jahr Haltedauer steuerfrei ist und ich dementsprechend ja, von den in diesem Jahrtausend knapp 9% jährlichen Wertzuwachs, den ich halt hatte, nichts an den Staat abführen muss. Und dementsprechend war das für mich einer der Gründe, warum ich halt stark in Gold investiert habe. Aber all das, was ich nicht in Edelmetalle investiert habe, sondern in Aktien, das ist bis auf ein paar Minenaktien oder Edelmetalltitel, die allerdings sich auch auf deiner Depotliste befinden, sind das halt hauptsächlich Dividendentitel. Ja, und da, wie du es auch schon sagtest, gibt es ja auch immer wieder auch jetzt Phasen oder Gelegenheiten, wo er den einen oder anderen Titel günstig abstauben kann. Also es ist keine klassische Entweder-Oder-Entscheidung, aber irgendwann gibt es sicherlich auch Extremszenarien, wo man einfach sagt, okay, jetzt setze ich alles auf Gold oder ich setze alles auf Aktien.
Nee, das mache ich nicht. Das macht der Uwe Berger, glaube ich, schon. Der ist natürlich seit der Jahrtausendwende, glaube ich, so 170% in Edelmetall investiert. Aber am besten kann man es beschreiben mit Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wenn du der absolute Edelmetall-Crack bist, macht es für mich total Sinn, dass du 80% dort investierst. Es gibt Leute, die zeigen mir ihre Depots, die haben von bestimmten Aktien noch nie was gehört, können dich mal googeln. Irgendwelche asiatischen Aktien haben aber 30% Aktienanteil von solchen komischen chinesischen Aktiendepot. Oder wissen nicht mal, wie Anleihen funktionieren, also könnten es nicht mal mit eigenen Worten beschreiben, aber haben da einfach, weil in irgendeinem Buch steht, du sagst es ja auch, wird empfohlen, 30% muss immer in Anleihen. Also, das ist jetzt nicht so mein Ansatz, deswegen habe ich eben das, was du einen hohen Anteil an Edelmetallen hast, habe ich einen sehr hohen Anteil. Also jetzt mal Cash rausgerechnet, bin ich ja 100% nur in Dividendenaktien. Und das Schöne ist ja, dass die großen Minenbetreiber ja alle praktisch Dividenden zahlen. Die sind jetzt nicht wirklich relevant, also 1,3% oder irgendwas. Aber es ist ein netter Nebeneffekt. Neben der eigentlichen Performance und der Kaufkrafterhaltung des Depots kriege ich auch noch Dividenden. Und das Schöne ist bei Minenwerten, im Gegensatz zu so Unternehmen wie Procter & Gamble oder anderen Konsumwerten, die müssen erstmal Produkte, Rohstoffe kaufen, müssen sie verarbeiten, müssen Marketing reinstecken und müssen sie dann verkaufen. Bei Edelmetallproduzenten ist es gar nicht so. Die buddeln halt in der Erde, holen irgendwelche Unzen raus. Und wenn jetzt Gold von 2 auf 2.500 steigt, also von 2.000 auf 2.500, dann wird einfach der Bestand, der Produktionsbestand sofort hochgerechnet. Und gesagt, okay, dann haben die jetzt natürlich auch, wie wir sind es, 25% mehr Verkaufsvolumen. Und zack, ist die Aktie in 3 Tagen um 20% gestiegen. Ja, das geht nicht so einfach. Da müsste Unilever schon sagen, okay, statt einer verlorenen Marge der letzten Jahre auf 8%, schaffen wir jetzt 12. Ja, dann hast du so einen Hebel von 50%, wo man sagen kann bei der Marge. Und dann sagen die sich, okay, die machen ja so und so viele Milliarden Umsatz, und die Marge steigt um 50%. Dann siehst du so einen Move. Aber bei Edelmetallwerten ist das eine extreme Bewegung. Man sagt auch gerade, die großen Edelmetallkonzerne, also die Marktplayer, haben so einen Hebel zum Goldpreis von, sagen wir mal, 2, 3 bis 4 Faktor. Den können die im Moment noch nicht ausspielen. Aber wenn du so Junior-Player noch beimischst, so kleine Unternehmen, dann haben sie sogar noch einen größeren Hebel bis 10 vielleicht. Und ja, ich war früher auch jemand, der übrigens Münzen und Barren alles gesammelt hat, einfach weil es auch schön anzufassen ist und anzuschauen ist. Aber jetzt hier in Thailand und auf Reisen so, das hat sich irgendwann nicht mehr ergeben. Es war damals ein schöner Effekt, dann bin ich halt zu so einem Goldhändler bei mir in München gegangen und habe meine ganzen Schätze verkauft. Das war jetzt keine Zeit, wo alle verkauft haben, da waren die schon überrascht. Hat dann mich gefragt, die Frau, warum ich das denn mache, als ob sie irgendwas verpasst hätte. Dann habe ich gesagt, nee, keine Angst, ich werde das Geld sofort nehmen und in liquide Assets, also in Aktien umschichten. Aber ich kann halt aufgrund meines Auszugs, Umzugs, Wegzugs keine Münzen und Barren ständig mit rumschleppen. Und ich möchte sie eigentlich auch nicht irgendwo, jetzt hier in Singapur oder irgendwo in Bangkok, irgendwo im Depot lagern. Ich hätte sie schon gerne verfügbar, so wie früher auch in meiner Wohnung. Und ja, aber ich rate natürlich jedem einen geringen, kleinen physischen Anteil grundsätzlich zu halten, aufgrund der Kosten, die das mitbringt, auch nicht zu verkaufen, sondern wenn du sagst, 3% in Edelmetalle physisch oder 4, da kann man auch aufteilen in Silber und in Gold, dann kaufe ich das immer, sobald mein Depot sagt, du solltest mal wieder auf 4% aufstocken. Das ist das, was ich früher so gemacht habe. Aber ich würde es nie verkaufen. Und das, was ich noch mehr haben möchte, meine 12% heute zum Beispiel, dann würde ich die Differenz, also die 8% mit liquiden Assets, weiß ich, Cetra oder Aktien und sowas darstellen. Da kann ich dann immer sagen, jetzt kaufe ich, jetzt verkaufe ich oder jetzt kaufe ich nach. Aber diesen physischen Bestand würde ich einfach grundsätzlich über all die Jahre aufbauen, 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 immer so, dass er bei 3 bis 4% ist. Und den kann man ja dann später auch ganz bequem vererben oder auch mal im Fall der Fälle einlösen. Also.
Ja, genau. Ja, ich greife das gerade mal ein kleines bisschen auf. Ich gebe mal ein, zwei Empfehlungen. Ich habe jetzt hier zwar einen 1-Kilo-Goldbarren, aber der kostet fast 70.000 Euro mittlerweile. Also sprich, das ist nicht jedermanns Budget. Und auch selbst wenn es jedermanns Budget oder wenn es mein Budget ist, ist es eigentlich auch nicht meine Empfehlung. Du hast eben schon Barren Münzen erwähnt. Da ist eigentlich eher so, dass ich immer empfehle, wenn ich mir jetzt 1 Kilo kaufen kann, dann sollte ich lieber zum Beispiel 10 mal 100 Gramm kaufen, weil ich da einfach Teilverkäufe durchführen kann, es auf meine
Eben.
10 Kinder verteilen kann und den Barren nicht durchschneiden muss in der Hälfte. Und vor allem muss ich ja auch berücksichtigen, wenn ich es heute kaufe und irgendwann in vielen Jahren verkaufe, dass auch der Wert gestiegen ist. Also sprich halt durchaus halt auch dieses kleinere Stückelung einen größeren Wert hat. Kleiner als eine Unze sollte es in der Regel nicht sein, weil da einfach der Grammpreis deutlich höher ist. Ja, und du hast es eben gesagt, Xetra Gold. Ich persönlich halte von ETFs oder ETCs nichts mit viel, weil je nach Ausgestaltung, also ETFs, Gold-ETFs sind in Deutschland nicht zugelassen zum Vertrieb. Man kann sie zwar über Umwege durchaus kaufen, aber sie unterliegen dann der Abgeltungssteuer. Das war ein Fehler, den ich mal gemacht habe, weil ich nämlich auch gedacht habe, ich war in Singapur, als Corona anfing und habe dann gedacht, oh, jetzt schnell, was mache ich jetzt? Und habe dann gedacht, ah, ich kaufe mal schnell ein ETF und habe dann halt auf den Wertzuwachs Abgeltungssteuer gezahlt, was mich sehr geärgert hat, trotz der Haltedauer. Und bei den ETCs ist es so, man kann es sogar auf deren Webseite nachlesen. Gerade der größte in Deutschland, der haben über 90% ihrer Edelmetallbestände nicht versichert, weil sie halt einfach sagen, klar, es kann halt nichts passieren. Nur halt, ja, man hat es halt schon immer gesehen, was halt doch irgendwie mit passieren kann. Und ich weiß nicht, ob das jeden Anleger bewusst halt ist, dass er halt zwar ein geringes Risiko, aber durchaus halt ein Risiko hat, dass er bis zu 90% Verlust in einem Schadensereignis erzielen könnte. Deshalb ist für mich durchaus ein Argument, dann lieber das Physische zu kaufen. Auch jetzt gerade in der aktuellen Marktphase sind auch die Spreads relativ gering. Klar, sie sind größer, als wenn ich jetzt Xetra Gold kaufe oder so etwas. Aber halt An- und Verkaufspreis beim Krügerrand liegt, keine Ahnung, vielleicht 3% oder ähnliches. Oder wenn ich einen 100 Gramm Goldbarren kaufe, ist es teilweise noch geringer, so dass man durchaus auch abwägen kann, okay, was habe ich denn? Möchte ich es halt tatsächlich unter dem Kopfkissen haben, unter der Palme bei dir? So,
Ja, genau.
ja, das sind natürlich auch noch Möglichkeiten, die ich dabei habe. Ja. Du hast jetzt eben es auch noch erwähnt bei den Dividendentiteln, nicht Dividendentiteln, Minentiteln. Hast du ja jetzt einfach gesagt, dass die einen Hebel haben von der Wertentwicklung oder wenn der Goldpreis steigt. Ich beschreibe es nur mal anders. Mal angenommen, der Goldpreis steht bei 2000 Euro und meine Förderkosten als Minenunternehmen liegen bei 1800 Euro, dann habe ich halt 200 Euro Gewinn pro Goldunze, die ich fördere. Wenn dann halt der Goldpreis auf 2200 Euro steigt, ist der Goldpreis um 10% gestiegen, aber die Marge des Minenunternehmens hat sich halt verdoppelt und dementsprechend
Genau.
hätte dann auch der Aktienkurs das Potenzial, sich zu verdoppeln. So, jetzt ist es halt umgedreht so, dass
Das
natürlich
hat
ein Ge
zuletzt nicht ganz gut funktioniert, weil das Thema Inflation
Ja.
hat eben auch auf die Kosten geschlagen und statt 1800 haben sie dann, sagen wir mal, 2000 Dollar Kosten gehabt, was viele Minen dann unrentabel macht, aber die noch produzieren können. Und jetzt entsteht so ein bisschen so der Effekt, die Inflation geht zurück, Gold steht immer noch bei 2300 oder so und mit den Quartalszahlen siehst du dann praktisch diese Marge, diesen Spread immer größer werden. Und ja, die haben auch alle fusioniert in den letzten Jahren irgendwie. Das heißt, die können durchaus viel mehr produzieren oder Minen ans Laufen kriegen, die noch geschlossen sind. Und dadurch potenziert sich das ja. Aber normalerweise ja, sollte diese Hebelwirkung noch deutlich besser entfalten.
Ich glaube, was durchaus ein Risiko ist oder eine Problemstellung, ist halt so das Thema Klimaneutralität. Also CO2 einsparen, dann ist halt einfach nur mal so, wenn halt das Gold aus der Erde geholt wird, dann müssen recht große Erdmassen bewegt werden, halt auch mit entsprechenden Geräten. Wie siehst du das? Hast du dazu eine Meinung, wie das Minenunternehmen gelingen kann? Oder wie stark sich das gegebenenfalls auch negativ auf deren Wertentwicklung auswirkt, weil man muss auch mit sagen, die Minenaktien sind zwar in letzter Zeit etwas angesprungen, aber wenn man die letzten Jahre guckt, waren ja nicht die großen Gewinner.
Ja gut, sie konsolidieren jetzt seit circa 4 Jahren, also praktisch nach dem Anlauf der 2000-Dollar-Marke gab es jetzt, glaube ich, eine vierjährige Konsolidierung. Und jetzt haben wir schon mal den ersten Schub gesehen auf 2400 Dollar. Das ist jetzt noch gar nicht so viel gewesen. Auf der Kostenseite hat sich da aber auch eine Menge getan. Wie du schon sagst, ist natürlich auch vieles teurer geworden. Am Ende ist es so, wer nicht kostendeckend produzieren kann, wird praktisch sein Geschäft einstellen müssen. Ja? Der Habeck hat ja mal so schön erklärt, wie Insolvenz funktioniert. Es wird am Ende dazu führen, dass die Großen praktisch die nicht mehr rentabel arbeiten können, praktisch mehr Assets kriegen. Und zwangsläufig wird es eben dazu führen, dass wenn etwas teuer produziert werden muss, warum auch immer, ob denn von mir aus wegen Klimaneutralität oder weil Öl einfach so teuer ist, dann wird sich das zwangsläufig auf den Preis schlagen. Ich glaube nicht, dass eine Barrick Gold das Gold herschenkt. Ja? Die werden lieber Minen zumachen. Ist wie bei den Ölkonzernen. Wenn du sagst, ich produziere für 2000 Dollar und ich kriege nur noch 1,8, da werden die das nicht 10 Jahre lang machen und sagen, ja, blöd irgendwie. Die werden die Minen einfach zumachen und werden nur noch die Minen betreiben, wo sie sagen, hier produziere ich für 1,4. Und das wird praktisch zu einem geringeren Angebot führen, was praktisch dann wie beim Öl immer, wenn die OPEC sich trifft, den Preis wieder nach oben treibt. Da mache ich mir wenig Gedanken. Was ich aber jetzt schon gesehen habe oder auch oft gelesen habe, ist, dieser ganze Klimawahn, ESG-Wahn, kommt wieder langsam zurück. Unilever zum Beispiel ist ja eigentlich auch ein Rohstoffkonzern, zumindest ein Verarbeitender, der sehr viele Rohstoffe kauft, hat sich in den letzten Jahren dieser grünen Linie verschrieben und ist weit hinter alle Konkurrenz gefallen, was Margen und Gewinne angeht. Und der neue CEO hat gesagt, das ist jetzt für uns nur noch zweitrangig. Klima und ESG. Die machen natürlich noch das Nötigste, was man machen muss. Shell, BP, genau das Gleiche. Ja? Die gucken zu, wie andere Konzerne einfach investieren in alte Ölassets. Und hier in der EU werden sie, also hier bei euch in der EU, werden sie ja praktisch gezwungen, ja, Elektro, Wind und Sonne und den ganzen Kram, der sich aber einfach noch nicht rechnet. Und auch die Konzerne haben schon gesagt, wir machen jetzt hier auch mal Piano, wir werden mal wieder zurückgehen und werden mal wieder ein bisschen in der alten Welt rumschachern. Es wird zwangsläufig, also du kannst die Unternehmen damit praktisch ruinieren, wenn du die Regularien einfach zu hoch ansetzt. Vor allem im Vergleich zur Konkurrenz, die vielleicht aus Amerika, Asien nicht diesen Regularien wie in Europa unterliegen. Und deswegen glaube ich, wird das sich entweder im Preis zeigen, wenn etwas politisch gezwungen teurer produziert werden muss. Da können die bestimmt eine Menge Sachen machen. Und am Ende wird es Verlierer geben, die zu viel überreguliert sind. Muss man schauen, wie viele europäische Minenkonzerne gibt es. Also da gibt es jetzt nicht so viele im Vergleich zu den weltweit größten, die aus China, Australien oder auch Amerika kommen. Und ich glaube, die Bedingungen, das sind immer wieder die Rahmenbedingungen, der Standortbedingungen. Ich glaube, Barrick Gold hat zum Beispiel Probleme in Mali. Ja? Da stehen sie vor einer Enteignung. Ja, das sind so Sachen. Es gibt solche Länder und solche Länder. Je besser ein Portfolio aufgestellt ist, desto mehr kannst du da praktisch deine Marge individuell rausholen.
Ja, dem stimme ich soweit alles mit zu. Ja, dann natürlich jetzt auch, du hast gesagt, du hast Dividendenaktien, die liefen sonst wie es erfolgreich. Wie gehst denn du so mit diesem FOMO, Fear of Missing Out, um? Ja? Also Angst, etwas zu verpassen. Nvidia ist kein Dividendentitel und soweit ich weiß, auch nicht in dein Depot. Wie kommst du damit klar, dass solche Aktien an dir vorbeirauschen?
Ja, das sind schon immer so Hypes gewesen, ob nun Lithium oder 3D-Drucker und so weiter. Irgendwie habe ich da noch nie was verpasst, habe ich das Gefühl. Auch bei Nvidia verpasse ich da eigentlich nichts, weil die Aktie ist natürlich extrem teuer. Also das, was ich mir in den letzten Jahren angeeignet habe, ist da, ich habe mit FOMO gar nichts am Hut. Also wenn alle Leute irgendwo hinterher rennen, dann schaue ich mir das an, was im Moment im Angebot ist. Ja, das sind Konsumwerte, die unter den hohen Rohstoffpreisen leiden. Die praktisch jetzt gucken müssen, wie sie ihre Marmelade, ihre Pommes, ihre Pizza, ihre Cornflakes verkaufen müssen. Und wir kennen es ja, Schrinkflation, der Verpackungsinhalt wird kleiner, der Preis wird ein bisschen teurer, das gibt ein Redesign und schon hat Pepsi einfach für irgendwelche Tacos 25% mehr Geld gemacht. Das sind Unternehmen, die sind jetzt günstig. Ja, die arbeiten bestimmt 100% alle mit KI, wo auch immer, in welcher Abteilung. Also KI findet praktisch bei mir statt im Sinne von, die Unternehmen werden effizienter und rentabler und müssen sich praktisch ihre Margen, die sie verloren haben, wieder zurückholen. Das schaffen sie mit KI. Und ich habe ja auch noch eine Broadcom und eine Qualcomm im Depot und Texas Instruments, IBM, Intel. Also da habe ich jetzt nicht Nvidia, ja, gut. Aber das sind doch alles Unternehmen wie Broadcom zum Beispiel, die zahlen mir eine Dividende von 1,3 oder 6%. Ist jetzt nicht so der Rede wert. Aber die liegt seit 2018 im Depot und ich habe, glaube ich, fast 700%. Also da lachen natürlich Nvidia-Aktionäre, wenn sie so lange dabei sind. Und am Ende, was zählt, ist, wer hat denn tatsächlich aus Buchgewinnen reale Gewinne gemacht, weißt du? Du kannst eine Nvidia reiten, hast du deine tausende Prozent, aber wenn du sie nicht irgendwann mal versilberst und in andere Assets wieder, in günstige Assets investierst, dann wird es auch diesen Hype geben, der nach unten geht. Ja? Und dann werden sie alle die Aktie zu Tode reiten. Da braucht nur eine negative Nachricht aus dem KI-Sektor kommen, irgendeine Fabrik geht kaputt oder irgendwelche Nachfrage sinkt und alles. Also das ist doch wie mit jedem Trend. Das wächst nicht alles ewig in den Himmel. Ja, also ich bin da ganz zufrieden. Bei Broadcom überlege ich mir in der Tat, was ich da jetzt mache. Die ist schon sehr, sehr teuer. Und wenn die raus ist, dann ist es okay. Also habe ich eine Menge Geld, um ja, vielleicht günstige Konsumaktien zu kaufen. Aus dem Lebensmittelbereich, Getränkebereich, vielleicht auch eine Rohstoffaktie. Energiewerte zum Beispiel sind auch ziemlich günstig. Ja. Weil wenn du KI brauchst, brauchst du Rechenzentren, du brauchst neue Geräte. Und am Ende muss das alles irgendwie mit Strom versorgt werden. Also was spricht gegen Energieversorger, ja? Vielleicht nicht Deutsche, aber ansonsten bin ich da positiv gestimmt.
Ich sehe schon, also du hast auch noch an der deutschen Politik deine Freude, obwohl du in Thailand verweilst.
Ja, von außen betrachtet ist es eine ganz andere Herangehensache. Ich kann mir das einfach anschauen und bin in vielen, vielen Punkten gar nicht betroffen mehr. Wenn man mittendrin sitzt, ist es oft schwieriger. Ja? Du bist betroffen, kannst auch oft nichts ändern, willst auch viele Dinge oft nicht hören. Ja, für mich ist es so ein bisschen so wie Klatsch und Tratsch.
Okay. Kriegst du das mit oder wenn du dich, ich weiß, du warst kürzlich in Australien unterwegs. Wie sehen denn die Australier den Blick auf Europa? Nehmen die dir so etwas überhaupt mit wahr, die aktuellen Konflikte, die wir das mit haben, oder ist das etwas, was halt hier bei uns stark präsent ist, dank der Nachrichten und anderswo auf der Welt keine Rolle spielt?
Also das ist in der Tat so. Also ich bin jetzt nicht wie so ein Repräsentant von Deutschland, der hier auf Reisen geht, sondern ich bin auch ganz normal Urlauber. Aber ja, man kommt schon ins Gespräch und man sagt den Leuten ja immer, wo man herkommt. Die wollen ja mal wissen, wo man herkommt. Ich sage dann meistens, ja, ich komme aus Thailand. Dann gucken sie immer komisch und sagen, hä, siehst du gar nicht aus wie ein Thailänder. Aber ja, aber ich wohne halt da, ne, was sollst du denn machen? Ja, wenn die dann wissen, dass ich aus Deutschland komme, dann hört man schon so oft, was macht ihr denn da und warum? Die verstehen sie überhaupt nicht. Aber wenn man mal so in die Medien guckt, also speziell hier in Thailand, da findet das Thema, ich sag mal so, Europa, Migrationskrise und der ganze Kram, hier in Thailand findet das überhaupt nicht statt. Oder in Asien würde ich sogar behaupten, ja. Also klar, in der Bangkok Post gibt es auch einen politischen Teil, da wird dann auch mal das und das gesagt. Aber wirklich stattfinden tut das hier nicht, ja. In Australien ist mir das auch nicht aufgefallen. Die haben ihre Migrationskrise anders gelöst. Die bringen ihre Flüchtlinge auf irgendeinen Nachbarstaat, da irgendwie so ein kleines Insel-Island, die kriegen dann Geld dafür, dass dort die Leute warten und ihre Asyl, Verfahren bearbeitet werden. In Australien ist, da wird die praktisch, also muss man unterscheiden, es gibt ja Migration im Sinne von, wir brauchen Arbeitskräfte. Das wird oft so in Deutschland verwechselt, das ist so Flüchtlingskrise und Migration, das sind für mich zwei verschiedene Sachen. Also es gibt Menschen, die müssen aus bestimmten Ländern flüchten. Die dürfen hier Zuflucht finden und dürfen sich so lange hier aufhalten. Und es gibt Menschen, die brauchen wir, weil wir Arbeitsplätze brauchen und weil es ja Demografie ist, alles nicht mehr so, dass wir Menschen reinholen. Das machen andere Länder anders. Das ist nämlich zwei getrennte Sachen. Sondern Migration bedeutet ja, was brauche ich denn? Und zu welchen Bedingungen brauche ich die? Und wie kann ich die Leute anwerben? Ich sehe zum Beispiel in meinem Instagram-Feed regelmäßig Werbung aus Kanada, aus Australien. Die Leute suchen Menschen, die dort arbeiten, in welchen Industrien auch immer, als Ärzte, warum mir das angezeigt wird, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich ständig drüber rede. Und die Leute in Australien, dann siehst du ganz viele Inder, wo wir jetzt in Melbourne waren, in Sydney waren. Und da haben wir auch gefragt, was machen die ganzen Inder her? Wo kommen die alle her? Ja, die werden praktisch rekrutiert. Die kommen da mit ihren Familien, genauso gibt es dort Familiennachwuchs und so weiter. Aber da ist es nicht so, dass die alle in irgendwelchen Sozial, wie sagt man, im Sozialsystem dann feststellen. Die kommen, von Firmen rekrutiert. Die fangen dann direkt bei Rio Tinto in der Marketingabteilung an, in der Programmierung oder irgendwo. Und das finde ich gut. Und es klappt allerdings nur bei Ländern, die eigene Grenzen haben. Es würde ja keinen Sinn machen, wenn Australien nicht sagt, wir wissen nicht, wer hier rein und wer rauskommt. Thailand zum Beispiel bietet die Möglichkeit, langfristig hier zu bleiben in dem Land. Aber es hat halt ringsherum eine feste Grenze. Ich würde mal sagen, man kommt hier nicht einfach so rein, ohne dass irgendeiner was weiß. Ja? Es ist alles registriert, mit deinem Pass, mit deiner Nummer, wo du bist, wie lange du hier bist und so weiter. Das ist schwierig, wenn du in ein Land ohne Grenzen bist und wenn das alles irgendwie schwammig ist. Aber gut, soll jetzt nicht zu politisch werden, aber ich fühle mich in solchen Ländern durchaus wohl. Also die Leute sind ja stolz auf ihre Nation, auf ihre Unternehmen. Also wie viele Leute von Rio Tinto und BHP in Australien abhängig sind, also auch mit Zulieferern und alles, also praktisch der gesamte Umsatz, alles was Rio Tinto und BHP rausknallen, sind ja Milliarden. Das verdient diese Menschen dort, also wie viele da auch arbeiten, ja, das ist irre. Also wenn die Industrie dort mal, also die kann man sich ja nicht wegdenken, aber dann denkst du dir in Australien, dann geht da keiner mehr arbeiten, ja. Also das siehst du auch in der Stadt, überall in Perth, in Melbourne, überall diese Unternehmen, was sie da aufgebaut haben, ne?
Ja, danke für deinen Einblick. Vielleicht auch gerade noch, weil du ja in Thailand bist. Wie präsent ist denn Gold in Thailand? Also Gold jetzt auch im Sinne als Kapitalanlage. Ist das da auch ein Thema? Geht der Goldpreis die allzeit hoch da an den Menschen vorbei oder? Ja.
Also Gold ist hier ein Thema, auch Aktien zum Beispiel ist ganz spannend. Die Thais sagen, I play stocks. Also die spielen Aktien. Das ist in der Tat so. Der thailändische Aktienmarkt ist hier in Südostasien der größte vom Volumen her. Also größer als Singapur sogar. Aber hier kann ich auch für 300 Baht, für 10 Euro an der Börse ein paar Aktien kaufen. Und morgen verkaufe ich die für 350 wieder. Ein Thai freut sich dann, hat 50 Baht Gewinn gemacht, also auch die Kosten sind ganz niedrig. Und Gold und Edelmetalle findet hier so mehr wie bei Indien vielleicht so im Schmucksektor statt. Hier gibt es so Goldshops, die sehen auch von außen total langweilig aus. Also alles nur 1000 Ketten, alles Geld, alles Gold. Da gibt es halt nicht noch Silberabteilung oder noch mal ein bisschen mit Schmuck und mit Brillanten. Da geht es echt nur um Gold. Und dann hängt auch draußen dran so ein Riesenpreis, was jetzt eine Unze oder ein Gramm Gold kostet, so in zigtausend Baht, was nochmal dran steht, blinkt dann schon ganz weit. Und die Shops hast du in so einer großen Stadt. Also, wir haben hier bei uns in der Hauptstadt unten, also Hauptstadt in unserem Hauptort hier, ich glaube, wir haben drei. Und da gehen die Thais rein und behängen sich dann mit Schmuck. Das ist dann so eher so zeigen. Aber ich denke mir, in Thailand kann man das noch machen. Wenn ich mir vorstelle, dass gerade vor 2 Wochen ein thailändischer Influencer, ich weiß nicht in welcher Stadt, in Frankfurt, Dortmund, dem haben sie da irgendeine Golduhr geklaut am helllichten Tag in der Fußgängerzone. Und das war dann hier auch natürlich in Thailand in den Medien. Der Mensch, da denke ich mir, wow, wie kannst du dieses sichere Land hier verlassen mit deinem ganzen Schmuck, mit deinen ganzen Goldketten und Ringen und Uhren und nach Deutschland gehen, ja, in dieses vermeintlich nicht mehr so sichere Land. Aber hier lebt man das. Also du kannst hier mit einer Rolex am Arm rumlaufen, du kannst mit deinen Goldketten hier rumlaufen. Thais machen das hier, die sind dann mit Ketten und alles behangen, wer das braucht. Das ist für die so Status. Und das wird dann auch in der Familie weitergegeben. Und was ich auch lustig finde, ist die Thais, also kennst du so Timesharing bei den Immobilien. Und sowas gibt es hier in Thailand bei Schmuck. Also hat mir eine Thai hat mir erklärt, die hat dann so Ketten und alles gehabt. Und dann sagt sie, ja, ich bin diesen Monat dran. Und ich sage, was meinst du denn jetzt? Du bist jetzt diesen Monat dran. Ja, sie ist in so einer Gruppe, ich glaube 10, 15 Leute sind da drin, die scheren sich diese Kette, diese Ohrringe, was auch immer. Und sie ist dann, ich sag mal, im April dran. Und sie darf die dann im April tragen. Und dann wird es zurückgebracht, wird es alles wieder gereinigt, wird es alles schön gemacht und so weiter. Wenn du da was abgekratzt hast, musst du, keine Ahnung, wahrscheinlich nochmal eine Gebühr zahlen oder so. Und dann wird es wieder aufbereitet und dann kriegt der Nächste das. Und dann sagt sich der Thai, ich habe halt dann auch nur ein Zehntel gezahlt, wenn ich es mit 10 Leuten teile. Alleine könnte ich mir das vielleicht nicht leisten, aber ich kann einen Monat lang ganz stolz meinen Schmuck tragen. Also es ist ganz, also ich finde das crazy irgendwie, aber.
Ja, cool. Ja, sehr gut. Ah, bringst mich auf eine neue Geschäftsidee. Wir machen hier auch Goldbarren-Sharing.
Ich finde die Verpackung auch voll cool. Du sagst ja, ist ja, wie viel hast du gesagt, ist das ein Kilo?
Das ist jetzt 1 Kilo, ja, genau. Und
Ja, also die Verpackung. Da kriege ich hier eine Handyhülle für 1,50 € mit der gleichen Verpackung.
ja.
Und du packst da 1 Kilo Gold rein. Das ist schon, ich hätte jetzt gedacht, so ein edles Kästchen, so weißt du, mit Samt und so kriege ich da beim Kilo Gold. Da
Ja.
würde ich auch noch mal ein paar Euro mehr zahlen.
Da, Etuis und so weiter bieten wir auch bei uns mit an, aber tatsächlich ist das eigentlich hier schon C. Hafners, die zweitälteste deutsche Scheideanstalt. Und das ist eigentlich schon nur von der Verpackung her das Nonplusultra, was angeht, weil es eine sehr stabile Verpackung ist und die hat auch noch Sicherheitsfeatures. Sollte man versuchen, die zu öffnen, um den Barren rauszuholen, zu manipulieren und ähnliches, dann erscheint hier eine Schrift, die dich darauf aufmerksam macht. Also von daher, die hat einen gewissen Sinn und ist ja, äußerst stabil im Vergleich zu den anderen. Ja, und
Aber hängt
ja.
es dann an so einem, wenn du bei euch ins Geschäft kommst, hängen die dann an so einem Regal, wo ich einfach mal mit zwei, drei Stück einsammeln kann und dann zur Kasse gehe, oder wie?
Oder die Ausgangstür nimmst, ohne zur Kasse zu gehen.
Ja,
Nee,
genau.
also all das, was wir in der Auslage haben, ist wie dieser. Man sieht es hier, hier steht gleich klein Dummy drauf, das sind Imitate. Also sprich, es macht keinen Sinn bei uns, es mit einzubrechen. Wir hatten es tatsächlich auch mal vorletztes Jahr oder so, dass in unserem Bürogebäude im Finance-Bereich die Fensterscheibe eingeschlagen war, weil da jemand halt rein ist, naja, und hatte halt, der Dummy hatte halt nur Dummy-Goldbarren dann halt gehabt, weil wir legen logischerweise kein echtes Gold aus. Nee, es ist tatsächlich im Kassenbereich, in Tresoren sicher, ist mit verstaut. Wir zeigen es natürlich auch den Kunden, aber in der Auslage ist das relativ riskant. Ja.
Aber was mich auch nochmal interessieren würde, wir hatten ja gerade hier
Ja.
gesprochen über den Standort Deutschland. Du bist ja Unternehmer.
Ja.
Ich bin ja froh, dass ich nicht in Deutschland Unternehmer bin, sondern in Estland, also immer noch in der EU, aber
Ja.
dort extreme Vorteile habe. Also Bürokratie und Regularien sind extrem gering. Habe dann echt kaum was zu tun. Ja, mein Jahresabschluss ist auf Knopfdruck fertig und sowas alles. Wie empfindest du das in Deutschland? Würdest du sagen, ja, da gibt es schon einige Punkte, die man mir als Unternehmer das Leben erleichtern kann? Oder sagst du, na, Mann. Also man hört ja mal von irgendwelchen Handwerksbetrieben, wo dann, keine Ahnung, 15 Klempner rumrennen und zwei Leute im Büro sitzen nur für die Bürokratie da, ja?
Ja, genau. Ich könnte es jetzt so ausführen, dass nur noch Piepen kommt. So, aber ja, also tatsächlich ist es halt so, es ist ja nicht nur für mich selbst als Unternehmer, ich bin seit 22 Jahren Unternehmer, sondern halt logischerweise als Edelmetallhändler haben wir viel mit Kunden zu tun, die Unternehmer sind. Ich beschreibe immer unseren klassischen Kunden, das ist eine Person, die 10, 15 Jahre vor oder nach dem Ruhestand ist und seine Lebensleistung vor allem seine Ersparnisse in Sicherheit bringen möchte. So, und wenn halt diese Lebensleistung halt jetzt schon relativ stark angewachsen halt ist, dann ist der Frust bei den Personen, wenn die halt gerade Unternehmer sind und so weiter, besonders hoch. Also auch da wieder ein Beispiel. Ich hatte kürzlich, hatten wir einen Kunden, der in Norddeutschland seit Generationen Landwirtschaft betreibt, Viehzucht. Und da erst einmal für sich selbst entschieden haben, dass sie etwas in der Viehzucht anders mitmachen. Also sie haben sich auf einen gewissen Bereich spezialisiert und dementsprechend sind die jetzt nicht ganz so von den ganzen Subventionen abhängig und den ganzen Gängeleien, die es halt dafür es halt mit gibt. Aber trotz allem, diese Familie hat jetzt beschlossen, dass sie halt Land verkauft, einfach um diversifiziert zu sein. Also sprich, die verkaufen das, womit sie eigentlich ihr Unternehmen, die Landwirtschaft, den Ertrag erwirtschaftet und halt, und was sie seit Generationen haben, wo es eigentlich üblich ist, dass halt ja von Vater an die Kinder weitergegeben wird, das haben die zu einem Teil verkauft und Edelmetalle umgeschichtet aus Angst vor der aktuellen Politik. Und ja, es ist halt so, keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter, wir haben 160 Mitarbeiter und 159 davon, übertrieben ausgedrückt, sind für die Bürokratie zuständig. Nee, ist aber tatsächlich so, es wird immer mehr. Und es ist auch so, dass unsere Unternehmensgruppe, unsere Holding ist in der Schweiz ansässig und dementsprechend ist es auch so, wir haben auch noch ein Schweizer Tochterunternehmen, dass wir sowohl das Leben in Deutschland als Unternehmer und in der Schweiz miteinander halt vergleichen. Das sind schon riesengroße Unterschiede. Das ist nicht nur der Steuersatz und halt auch die Wettbewerbsfähigkeit, ja, dass wir halt in
Absolut.
Deutschland auch auf Unternehmensebene einen, ja, rund dreimal so einen Steuersatz halt mit haben und unsere Wettbewerbsfähigkeit halt einfach da nicht gegeben ist, weil große Mitbewerber von uns Schweizer Handelsunternehmens halt mit sind. Das ist der eine Punkt, aber auch einfach der Umgang, die Wertschätzung mit dir als Unternehmen ist halt etwas ganz anderes. Ja, und ich persönlich bin auch selbst sehr stark gefrustet von dem, was aktuell passiert, wohin unsere Politik halt einfach es mitgeht, die halt einfach dafür es mit sorgt, dass unser Wohlstand verloren geht. Die Unternehmen, die deutschen Traditionsunternehmen, die öffnen halt die Standorte nicht mehr in Deutschland. So, also ja, die gehen auch nicht in die Insolvenz oder die produzieren auch nicht mehr, ja, nicht mehr halt in Deutschland, sondern anderswo. Und das ist halt eine Bewegung, die ich
Eben,
ziemlich stark sehe und die halt, ja, mich persönlich sehr traurig stimmt, ja, weil ich halt glaube, dass
man
aktuell
liest wirklich jede
alles verloren
Woche
geht.
praktisch. Also ich mache am Wochenende bei mir immer so mal eine Art Review bei den Nachrichten. Ich finde da immer wieder Unternehmen. Jetzt habe ich gesehen, Schleich zum Beispiel, geht zum Teil nach Prag, Miele. Also es gibt ja Unternehmen, also die Einschläge, würde ich mal sagen, werden immer bekannter, immer größer. Früher waren es Unternehmen, wo du sagst, kenne ich gar nicht, irgendein Schuhhändler aus Baden-Baden oder so, weißt du, wo du sagst, okay, der gibt es nicht mehr, mir doch egal. Aber mittlerweile, ja, es ist einfach, du brauchst jetzt noch nicht mal Energie, würde ich mal behaupten, dass ihr jetzt großen Gasverbrauch habt oder irgendwas. Aber die Unternehmen haben es natürlich noch deutlich schwieriger, ne?
Es ist ja alles, genau. Also, es ist ja nicht nur sonst die Energie, es ist ja weder die Verlässlichkeit, die ich halt jetzt mit habe, so die Besteuerung, die halt einfach an sich am höchsten in Deutschland ist, so ja, die ganzen Formalismen, also keine Ahnung, die Woche. Ich musste für eine weitere Gewerbeanmeldung oder für eine Sondererlaubnis, so sollte ich ein Handelsregister oder sollte ich einen Gewerbezentralregisterauszug anfordern. Ja? So alleine halt schon mal, dass die eine Behörde nicht das von den anderen mitholt, ja? Sondern halt, okay, dann habe ich halt gedacht, geil, dann nutze ich doch halt jetzt unseren E-Ausweis, um mich zu legitimieren. Am Desktop ging das nicht, die Webseite ging nicht auf. Die mobile Variante ist nicht responsive, sondern ich habe eine normale Webseite, also ich habe da mini kleine Schriften, klick da, sonst wie ist mir da drauf. So, dann halt, ja, das
Aber du hättest doch
Einloggen
per
hat
Fax irgendwas
funktioniert.
schicken können.
Bitte?
Du hättest doch per Fax irgendwas schicken können.
Warte, das Ergebnis ist auch gleich so. Wir schweifen zwar gerade ein kleines bisschen ab, aber einfach um das mal auszuführen, will ich das gerade noch zu Ende mitbringen. So, da musste ich einen Handelsregisterauszug hochladen. Also auch da wieder, warum greift die Behörde nicht darauf zu? Die Handelsregisterauszüge sind ja mittlerweile öffentlich zugänglich. Da brauche ich ja nicht mal eine Registrierung mit haben. Das ist eine simple Schnittstelle. So, und dann habe ich gedacht, geil, jetzt habe ich es mit geschafft. Und da musste ich noch eine eidesstattliche Versicherung, ein Formular herunterladen, ausdrucken, unterschreiben, wieder hochladen. Naja, Desktop ging ja nicht. Mobile kannst du dann halt mal raten, wie das halt mit den Drucken und so weiter hat alles mit funktioniert. Es hat alles nicht geklappt. Naja, und das war letzte Woche. Und dann habe ich ja gedacht, Punkt, Punkt, Punkt,
Hilfe.
euch. Ja, so, ich mache jetzt doch vor Ort einen Termin aus. Und juhu, ich habe am 11. Juli, also in 2 Wochen, also
Na,
damals
schau.
war 3 Wochen, einen Termin bekommen dafür. Also ja, und so ist unser Leben bei vielen Sachen. Von daher kann ich sehr gut nachvollziehen, dass du mit deiner Familie den Lebensschritt gegangen bist und nach Thailand gegangen bist. Ist auch für mich so, dass ich ja, einen nennenswerten Teil meiner Zeit nicht in Deutschland verbringe. Klar, ich bin halt als Unternehmer mit entsprechend viel Personal daran gebunden, habe nicht den Luxus, dass ich da so frei bin, wie es halt mit du. Aber es ist ein Lebensschritt, den ich vollkommen nachvollziehen kann und Thailand im Insbesondere, weil das durchaus für mich eine Option ist, ja, später einmal auch meine Lebenszeit in Thailand und Singapur zu verbringen.
Absolut, ja. Wir haben auch schon überlegt, ob wir uns so eine Art zweite Base in Australien öffnen. In Australien hat man schon noch ein bisschen mehr europäisches Wetter, ein bisschen bessere Natur. Ne? Man will eine Wiese laufen, durch den Wald laufen. Ne? Hier in Thailand bist du ja gleich gefressen von irgendwelchen Schlangen oder irgendwas. Da läuft man nicht einfach durch den Wald. Man fährt überall mit dem Roller. Es macht durchaus Sinn, ja. Ich hatte gerade heute einen Artikel im Handelsblatt gelesen, oder gestern war das, habe ich heute geteilt. Wo es darum ging, du hast ja auch gesagt, eure Kunden sind ja eher höheren Alters, wahrscheinlich habt ihr wenig 22-Jährige, die Gold kaufen, dass man sich erstmal im Klaren sein muss, wie man seinen Lebensabend verbringen möchte und wo und wie und dann natürlich seine Assets entsprechend ausrichtet. Ja, also es bringt nichts zu sagen, ich mache jetzt alles in Gold oder in Dividenden oder was auch immer, wenn man eigentlich gar nicht weiß, wie soll denn mein Lebensabend und wann vor allem aussehen. Ja, also da sind natürlich 22-Jährige sehr flexibel. Aber ja, wir in unserem Alter sollten uns da wirklich bei Zeit mal Gedanken machen, wie funktioniert das? Man sollte also nicht, also man sollte mal da gewesen sein, wo man mal in Zukunft leben möchte, zum Beispiel, ja. Es gibt immer noch die Leute, die sagen, ja, wenn ich dann mal alt bin, dann will ich in Thailand leben. Naja, mit dem Rollator und mit 65, also komm mal her, atme mal die heiße Luft hier. Das ist schon,
Schiebt
das
man
finde
den
ich ohne,
Rollator
ja.
den 30 cm Bordstein hoch?
Naja, oder dass man mal versteht, welche Kosten auch im Alter auf einen zukommen. Ja, du kannst nicht einfach von deinen Kapitalerträgen leben und denken, ja, mache ich 25% und fertig. Was ist mit Krankenversicherung? Ja, was ist mit Rücklagen, mit Sicherheiten? Ja, kommt irgendeine Krise, 30% der Dividenden weg, ja? Oder was damals ein Thema auch war, wo ich gedacht habe, ich habe jetzt meinen ganzen Goldbestand, wo ich den zum Händler gebracht habe, hab ich gar nicht gewusst, wie macht man das? Packe ich das alles in eine Plastiktüte und fahre da jetzt hin oder wie? Da habe ich das mal angerufen und dachte, wie stellen Sie sich das vor? Ich meine, das ist jetzt ein großer fünfstelliger Betrag gewesen. Da fahre ich jetzt nicht mit der U-Bahn hier durch die Gegend. Da hat die mir das alles erklärt. Ja, mach mal so und so, können wir anmelden und dann wird es irgendwo, können die das auch abholen. Das war alles sehr, 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 sehr cool. Und dann haben wir das dort vor Ort. Ich meine, da gibt es jetzt auch nicht einfach eben deine zig Münzen, sondern dann haben die das in meinem Beisein, wird das alles geprüft und so, und da fühle ich mich dann schon ein bisschen sicherer. Aber jetzt stell dir jetzt mal vor, du planst ja heute mit deinem 50.000 € Depot mit 22 oder mit 30 und willst ja mal 1, 2 Millionen haben im Alter. Also da sollte man schon ein bisschen überlegen, wie du schon sagst, kleine Stückelungen oder ein bisschen physisch oder auch liquide Assets und so weiter. Das ist schon wichtig.
Ja, das stimmt. Also an der Stelle, weil du es gesagt hast, Ankauf ist gerade aktuell. Es gibt viele Leute, die aktuell ihr Gold verkaufen. Opportunisten, die in den letzten Jahren mit der Wertentwicklung zufrieden sind, jetzt verkaufen. Leider auch immer häufiger Leute, die aufgrund der Inflation oder
Müssen.
der gestiegenen Lebenshaltungskosten ihr Gold verkaufen müssen. So, und ja, wenn man das tun möchte, gibt es immer die Möglichkeit, dass man es tatsächlich vor Ort verkaufen kann. Zum Beispiel in unseren Ladengeschäften in Mainz und Wiesbaden, wenn man jetzt zu weit weg ist, aber nicht in Thailand, weil das wiederum ist dann auch unattraktiv, gibt es auch die Möglichkeit, dass man online bei uns bei goldsilbershop.de einen Ankauf aus unserer Sicht, also Verkauf aus
Ankündigt.
Kundensicht, startet und wir dann halt auch die Ware abholen oder man sie halt auch zuschicken kann und dann halt das Geld überwiesen bekommt oder auch tatsächlich bar ausgezahlt bekommt, wenn man es halt vor Ort in unseren Ladengeschäften ist. Ja. Und da
Ja,
hast du recht, da
also
sollte man.
sorry, wenn ich dich jetzt auch mal ausfrage, aber mich interessiert es ja auch, bin ja nicht umsonst hier zu Besuch. Wie du hast ja vorhin gesagt, nach meiner Strategie hatte ich ja letztens mal erklärt, wo kann der DAX hinfallen, wo kann der Euro sich hin entwickeln und wo kann dann der Goldpreis stehen, damit wir ein Szenario haben, was ich nenne Goldpreishause, die dazu führt, wo ich sage, extreme Überbewertung im Edelmetallsektor, dass ich sage, jetzt versilber ich meine ganzen Edelmetall- und Rohstoffassets und investiere in die am Boden liegenden Blue Chips, sage ich mal, wie Allianz oder irgendwelche anderen Unternehmen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt nächstes Jahr oder in 5 Jahren ist, aber das ist die Entwicklung, die wir denen seit Jahren gehen. Wo ich mit Uwe Bergold Strategie angefangen habe, waren wir so bei einem Unzen Goldwert von 12, 13, vor vielen, vielen Jahren. Jetzt sind wir schon bei 8. Wir waren im Tief schon mal bei 5. Also du siehst, es geht immer weiter in die Richtung. Wie siehst du denn so die Entwicklung gerade im Edelmetallmarkt? Natürlich wirst du es positiv sehen, aber was für Zahlen kann man rechnen? Weil 4.000 klingt für viele, ja, 4.000 hat eine Macke. Aber ich finde, das ist gar nicht so unrealistisch. Also
Also all das, was ich halt erzähle, sage ich halt nicht, weil ich Edelmetallhändler bin, sondern ich war als erstes oder ich bin privat in den Edelmetallbereich reingekommen. Ich habe privat in Edelmetall investiert. Wir waren einer der größten Fondsvermittler in Deutschland. Wir haben eigentlich Online-Investmentfonds verkauft und haben uns dann halt einfach aus Überzeugung auch beruflich auf den Edelmetallbereich konzentriert. So, ja, und von daher, ich gehe von weiter steigenden Goldpreisen aus. Auch Silberpreise, ich kaufe regelmäßig nach. Ich habe auch einen größeren Teil in Silber investiert als in Gold, weil ja, wenn ich die letzten Jahre zurückgucke, wenn man jetzt mal dieses Jahr außen vor lässt, weil das war natürlich exzellent für Silberanleger, war die Silberentwicklung teilweise nicht ganz so positiv, aber es gab immer wieder Phasen, weil Silber auch stärker von industrieller Nachfrage abhängt, wo man halt auch Silber sehr günstig einkaufen konnte, wo halt nicht nur die Aktien im Boden lagen, zum Beispiel in der Corona-Zeit war der Silberpreis teilweise sehr tief. So, und es erscheint ja einmal jährlich der In Gold We Trust Report. Die ausführliche Variante hat fast 500 Seiten und die haben auch mit verschiedenen Modellen, machen die da eine Prognoserechnung, wo der Goldpreis 2030 steht und dann halt einfach hier so eine Gaußsche Summenkurve. Und der Höchstpunkt ist auch, ich weiß jetzt gerade nicht mehr ganz genau, so um die 3.500 Dollar. Und das geht ja auch in deine Region und einfach werden aber auch die Wertentwicklung der letzten Jahre oder seit Anfang der Jahrtausend, seit Beginn der aktuell stattfindenden Edelmetallhorst, wenn man das einfach hochrechnet, dann ist das halt nicht so weit weg. Und man hat es ja gerade am Jahresanfang gesehen, der Goldpreis hat ja relativ häufig das Allzeithoch, das rund bei 2000 Dollar stand, angetestet, war da mal dran, war mal leicht drüber, drunter und dann zack, ging es auf einmal hoch und immer weiter hoch und ist nicht mehr runtergekommen. Deshalb glaube ich durchaus, oder ja, das halt 4.000 Dollar ist eine Frage der Zeit und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass diese Frage der Zeit relativ schnell auch beantwortet ist, weil was natürlich auch noch ist, was viele auch gar nicht so wahrnehmen, dass halt auch ja, die Edelmetalle immer mehr Richtung Osten abwandern, in die asiatischen Länder, in China, Russland halt und ähnliches. Und dass halt auch einfach diese Goldpreisstellung, die westlich dominiert war die letzten Jahrzehnte, dass das halt auch immer mehr ins Wanken gerät. Dass halt auch tatsächlich an den Terminbörsen immer häufiger die Kontrakte nicht mehr halt finanziell ausgeglichen werden oder verlängert werden, sondern dass halt die Gegenpartei sich das Gold ausliefern halt lässt. Und das hat auch dafür geführt, dass halt auch die Preise im asiatischen Raum deutlich höher waren, als das im europäischen Raum ist. Also ich glaube, dass es aktuell eine sehr große Machtverschiebung gibt, dass die Amerikaner ihre Vormachtsposition verlieren. Ich glaube, dass es eine sehr unkluge Entscheidung von denen war, den Russen ihr Dollarvermögen einzufrieren, abzunehmen oder ähnliches. Unabhängig, wie er zu dem Krieg steht oder ähnliches, sondern jetzt rein mal halt als die Leitwährung weltweit. Die haben der ganzen Welt aufgezeigt, hier, wenn wir wollen, bist du von heute auf morgen aus dem internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen. Und halt letztendlich sind deine Dollarvermögenswerte nichts wert. Und das führt halt dazu,
Nichts
dass
wert, ja.
halt all die Chinesen und ähnlich die große Dollarreserven haben, dass diese halt einfach umschichten in Sachwerte. Das kann Gold oder ähnlich sein, aber man kriegt es auch mit, dass China alles kauft, was strategisch Sinn macht und halt sich auch sonst in Unternehmen, Infrastruktur und ähnliches investiert. Und ich glaube, dass das der große Trend ist, dass halt wir die Vormachtstellung des Westens noch in unserer Lebzeit erleben werden, dass dies halt einfach verloren geht. Es ist ja jetzt schon halt so, dass die BRICS-Staaten eine größere Wirtschaftsleistung halt haben als halt die G7 und sich da immer mehr Länder anschließen. Ja, und wir haben die besten Zeiten hinter uns. Das ist meine Ansicht. Und deshalb glaube ich, dass es sinnvoll ist, in Edelmetalle zu investieren, weil es halt das ist, was in der ganzen Menschheitsgeschichte dafür gesorgt hat, dass man halt Vermögenswerte über Generationen weiterbringen konnte. Und wenn man dann
Okay,
halt die
ja.
Gelegenheit immer nutzt, wenn Aktien günstig zu haben sind, Einzeltitel, das halt nachzukaufen, dass das eine gute Kombination ist. Wie gesagt, ich bin aktuell zum großen Teil in Edelmetalle investiert, aus Überzeugung, aus steuerlichen Gründen, aber halt auch immer, wenn Einzeltitel günstig sind, die dann auch bei dir bei Dividendenalarm ein Kaufsignal auslösen, dann ist das etwas, was ich halt auch einfach aufstocke. Ja.
Gut, also bei China zum Beispiel liest man ja oft, dass wird ja mal dieses Säbelrasseln China und Taiwan. Und genau das ist das, was ich auch gelesen habe, ist, dass man unterstellt, dass China noch nicht vorbereitet genug ist, um dort anzugreifen. Also ich sag mal, guck dir die Armeen an, die könnten heute da einreiten und dann wäre der Drops gelutscht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da, also wenn der Größte gegen den Kleinsten da antritt, da muss man sich nicht irgendwelche Hoffnungen machen, dass irgendwer irgendwas verliert oder gewinnt. Das sollte dann klar sein. Aber eben mit der Aussicht, was den Chinesen droht weltweit oder von bestimmten westlichen Staaten, unterstellt man, dass China aus der Hinsicht noch nicht bereit ist. Also das heißt, sie müssen noch weiter Gold kaufen, Währungsrückstellungen noch investieren und so weiter, und um sich eben unabhängiger zu machen. Und ich glaube, so die Schablone war ja jetzt Russland, dass man sieht, wie geht der Westen mit Russland um. Da kann China hingehen und seine Checkliste, okay, haben wir geklärt, haben wir geklärt, haben wir geklärt, haben wir geklärt. Ja, glaube ich einfach. Und dann, wenn die sagen, also das Risiko ist jetzt eigentlich, wir könnten jetzt Taiwan angreifen, dann hast du noch ein Thema mit der NATO. Und dann ist die Frage, wer ist der US-Präsident? Und dann kann ich mir vorstellen, dass das zumindest, ja,
Ja,
nicht so ein
gerade
langes
das,
Ding wird
genau.
wie Ukraine.
US-Präsidentschaftswahlen haben ja eine durchaus hohe Wahrscheinlichkeit, dass es ein Hello Again gibt, was den Präsidenten angeht. Da mag man zu ihm stehen, wie man halt will. Aber Fakt ist, dass das sehr wahrscheinlich halt auch wieder die weltweite Politik durcheinander wirbelt und recht schnell dann halt auch Angst einkehren kann, weil neue Krisenherde sonst wie es auftreten, andere halt aber sonst irgendwie es mit gelöst mit sind, ja, dass sich da etwas tut. Also das konnte man die letzten Jahre sehen, dass sich recht schnell wirtschaftliche und politische Gegebenheiten ändern können.
Bei den Wahlen ist irgendwie immer so komisch, man hat immer das Gefühl, ist ja in Deutschland auch nicht anders. Man wartet immer auf die Wahlen, um endlich mal was zu verändern. Ja? Und nach den Wahlen wartest du wieder 100 Tage, dann war das erste Jahr, anderthalb Jahre, nächstes Jahr. Also bei den nächsten Wahlen ist es immer irgendwie. Und ich habe dann so das Gefühl, guck mal, ich bin jetzt nicht mehr in Deutschland, ja schon. Aber wenn du in einer Legislaturperiode bist, sagen wir mal 4 oder 5 Jahre, je nachdem, was für eine Wahl dort ansteht, und du wartest auf die nächste, und dann musst du erstmal gucken, läuft es überhaupt, was die da machen, dann wünschst du dir ja schon wieder die nächste. Da sind teilweise 12, 15, 16 Jahre rum deines Lebens, wo du gehofft hast, dass du mit deinem Unternehmen endlich mal Erleichterung spürst oder in deinem Privaten einfach sagst, es muss sich was verändern in diesem Land. Und da denke ich mir so, wenn du sagst, mit 20 bist du selbstständig, mit 60 solltest du dein Ort gefunden haben, wo du in Ruhe dein Lebensende genießt, dann hast du 40 Jahre, wo du sagst, du, hier kann ich Gas geben, hier möchte ich, dass sich das alles entwickelt, wie ich gerne möchte. Und da ist schon die Hälfte weg, wenn du einfach nur 3 Legislaturperioden irgendwie rumhängst. Und ja, das war unter anderem auch ein Grund für uns damals zu sagen, ich warte nicht auf irgendwas. Ja, ich bin von Berlin nach Bayern gegangen, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht jahrelang warten, bis Berlin so ist, wie ich mir es wünsche. Und irgendwann haben wir gesagt, in Bayern ändert sich auch ganz viel in Deutschland, dass wir gesagt haben, du komm, wir gehen jetzt einfach mal. Also es bringt nichts zu warten, sondern wenn man was verändern will, muss man sagen, komm, jetzt packen wir es an und dann gehe ich dahin, wo es vielleicht vermeintlich für mich besser ist.
Was vermisst ihr denn? Also was ist so etwas, was ihr sagt, oh, das war cool in Deutschland, das fehlt uns?
Also was wir zum Beispiel vermissen, ist Natur zum Beispiel. Also gar nicht mehr so Lebensmittel. Ich habe ja auch unseren Achim hier, unseren deutschen Bäcker und so. Lebensmittel, auch Bratwurst, Weißwurst, gibt es alles in Thailand. Also, aber Natur, mal über eine schöne grüne Wiese laufen, einfach mal eine Jeansjacke anziehen, das braucht man ja alles hier nicht. So die Alpen und so. Aber wir haben auch gemerkt, ich muss deswegen nicht nach Deutschland fahren. Da kann ich auch nach Australien fahren. Ja, wir waren jetzt auch in Japan im letzten Jahr. Also es gibt auch hier in der näheren Umgebung durchaus Klimazonen, die uns wohlgesonnen sind. Und deswegen haben wir jetzt schon wieder Australien gebucht für einen Jahreswechsel. Freuen wir uns schon. Wir fahren diesmal, fliegen diesmal nach Perth. Da kennen wir uns schon aus. Es hat uns sehr gefallen, sind dann über Weihnachten und Silvester auch dort. Das war auch sehr nice. Die Australier gehen dann nicht böllern und beschießen sich und führen dann Kriege in einer Nacht, sondern die gehen picknicken. Und das ist eigentlich ganz cool. Das ist halt Sommer, ne, in Australien, in Perth. Und dann packt man seinen Picknickkorb ein, fährt in den Stadtpark und kann dann ruhigen Gewissens dort einfach sicher picknicken. Und dann gibt es von der Stadt ein Hauptfeuerwerk, die feuern die dann ab. Dann siehst du im Hintergrund die Towers von Rio Tinto und von BHP. Das ist super schön, wenn du da sitzt und denkst, danke Jungs für eure Dividende dieses Jahr und nächstes Jahr das gleiche nochmal. Und ja, das hat uns gefallen. Das war 2019 zu 20, also kurz bevor Covid war, waren wir in Australien und deswegen machen wir das in diesem Jahr nochmal. Und da haben wir ganz viel Natur einfach, die wir hier in Thailand vielleicht nicht haben. Na, dafür hast du in Deutschland auch kein blaues Wasser, keine Palmen und so einen tropischen, schönen Sandstrand hier, ne? Also immer das, was man nicht hat, ne?
Ja, aber genau, wenn man flexibel ist, so und dann kann man sich das
Ja,
Leben
was
ja
wir zum
zum schön
Beispiel,
machen.
was, aber was wir zum Beispiel merken, ist die Ortsunabhängigkeit. Ja, viele sagen, früher war das so passives Einkommen, finanzielle Freiheit, auch alles wichtig und nice to have, ja. Aber was wirklich hilft, ist Ortsunabhängigkeit. Und da geht es nicht nur darum, grüne Wiese oder mal einen Berg, sondern es geht auch um Unsicherheiten. Also, wenn du sagst, du fühlst dich in deinem Land, in deinem Ort, in deiner Region nicht mehr wohl, dann hilft dir nicht, dass du 30-jährigen Kredit für das Haus hast, wo keiner mehr drin wohnt. Du wohnst unten im Erdgeschoss, die Kinder oben sind ausgezogen und du musst noch 15 Jahre abzahlen. Ja, das ist jetzt nicht so meins. Ich finde, so für jeden Lebensabschnitt gibt es so das passende Wohnkonzept. Und da passt eigentlich nicht rein, dass man für 30, 40 Jahre irgendwas abzahlt, wo man dann gar nicht drin wohnt. Und deswegen ist für uns die Ortsunabhängigkeit mittlerweile natürlich, weil ich auch passives Einkommen habe und finanziell frei bin, das höchste Gut im Moment, die Ortsunabhängigkeit. Ich muss nicht in Thailand sein, ich bin gerne hier und wir können jederzeit überall hingehen.
Ja, sehr schön, ja.
Dann aber auch keine Goldmünzen und den ganzen Kram mitnehmen. Deswegen eben bei mir reine Minenaktien, ne? Aber hätte ich auch gerne wieder. Ganz gerne hätte ich das wieder.
Ja, klar. Ja, gut. Ein,
So ein
zwei.
Dummy, wenn wir uns mal sehen, wenn du nach, bringst mir so ein Dummy mit da. Dann kann ich mir imaginär zumindest.
Das mache ich sehr gerne, weil genau, für mich ist eigentlich auch immer klassisch, dass ich ja, in der Winterzeit, also wenn du mich fragst, Skifahren oder, dann nehme ich immer oder. So, und ich bin häufiger dann oder einmal im Jahr in der Regel halt durchaus da und dann nehme ich mir das vor, dass ich dir das nächste Mal dann einen Goldbarren übergebe. Ja, das wäre sonst mit
Jetzt
schwer.
hast du Goldbarren gesagt. Mir hat ja ein Dummy gereicht.
Gut, ich habe es nicht definiert, wie. Nee, super, ja. Ja, vielleicht, wir haben jetzt gut eine Stunde gemeinsam geredet. Es war total spannend. Den einen oder anderen Zuschauer, dem wird vielleicht auch noch die eine oder andere Frage aufgekommen sein, die er vielleicht nochmal in einer weiteren gemeinsamen Runde drehen können. Deshalb die Frage an all die, die zugeschaut haben: Habt ihr Fragen, die ihr uns stellen wollt? Wenn ja, dann schreibt sie bitte einfach unten in die Kommentare. Da können wir darauf eingehen. Und zum Abschluss, wenn jetzt der eine oder andere Gefallen daran gefunden hat oder mehr wissen möchte über deine Dividendenstrategie, so wenn man da mitmachen möchte, deine Empfehlung erhalten möchte, wird man da arm dabei? Was kostet denn der ganze Spaß? Wie läuft denn das Ganze? Und was muss man machen?
Also, ich sag mal so, so eine Mischung aus Service und Börsenbrief. Also, ich bespreche ganz viele Setups, ganz viele Aktien und wie man sich überhaupt aktiv am Markt verhalten kann und sollte. Man sollte Grundwissen mitbringen. Also, wer sagt, ich habe noch nie Aktien gekauft, habe auch eigentlich mein Depot mehr ETFs oder nur Tagesgeldhopping, da werde ich jetzt nicht viel helfen können, wie man eine Aktie kauft oder dass man sich überwindet, überhaupt mal einen drei-, vierstelligen Betrag in Aktien zu investieren. Also, wer aber sich der Dividendenstrategie verschrieben hat, und merkt, er hat vielleicht noch nicht so den richtigen Ansatz gefunden, wann kaufe ich was, wann ist was günstig bewertet. Meine Performance sieht vielleicht auch nicht so gut aus. Also wenn du einen aktiven Ansatz verfolgst, solltest du durchaus mehr Rendite erzielen im Schnitt als ein passiver Ansatz mit ETFs oder irgendwas. Weil sonst macht ein aktiver Ansatz überhaupt keinen Sinn. Wenn da also ein Missverhältnis ist, wäre das ein Punkt zu sagen, okay, wenn Dividendenaktien und wenn die Performance nicht so passt, dann können wir da gerne mal zusammen was machen. Mein Service kostet 1 € am Tag, also 365 € im Jahr. Eignet sich daher für ein gewisses Portfolio, was eine gewisse Größe hat. Müsste man sich mal ausrechnen. Also viele rechnen ja immer bei sowas die Kosten auf das Vermögen irgendwie runter, ob sich das rechnet. Wenn sie sich eine Zeitung kaufen, Kapital oder irgendwie Aktionär, dann machen sie es nicht. Im Grunde ist es das Gleiche. Also was ist dir wert, einen 1 zu 1 Austausch zu haben, eine feste Strategie für jeden Zeitpunkt am Markt, ob nun teuer oder günstig, ob Crash oder Hausse, immer zu wissen, was zu tun ist. Und natürlich auch eine Zeitersparnis. Weißt ja selber, wenn jemand das Research für dich macht, dann kannst du gewisse Punkte vielleicht nochmal querlesen, prüfen, aber der Großteil bleibt dann eher an mir hängen als an dir. Das ist für viele auch was wert und ja, sowas in der Art. Und wer will, liest sich einfach mal ein bei dividendalarm.de. Da gibt es so viele einzelne Punkte, die man sich dann per E-Mail schicken lassen kann. Und dann kann man einfach vergleichen mit sich selber. Wie läuft es bei einem selber? Will man was umstellen? Wie gesagt, bei mir ist Cashflow King. Oder jetzt habe ich ja gelernt, wir waren jetzt in Kuala Lumpur eine Woche, ganz kurz. Und ich habe versucht, ich war nicht einmal am ATM, wir sind einfach angekommen ohne Geld und haben gesagt, wir machen jetzt mal eine Woche bargeldlos. Haben mir natürlich gleich wieder Leute geschrieben, Bargeld ist Freiheit und so, bla bla. Okay, das hörst du auch nur von Deutschen. Die Welt außerhalb von Deutschland ist schon so extrem bargeldlos. Und ich glaube, das. Wenn du jetzt ein Buch schreibst und sagst nicht der Cashflow-Quadrant, sondern Cashless Flow, das ist das neue Wort. Also bargeldlos, das ist so das Neue. Und ja, wenn, wie gesagt, Cashflows für dich relevant sind, vielleicht eben mit dem Touch auch Edelmetalle unterzumischen, dann schau gerne vorbei und schreib mir.
Okay, ja, also wie gesagt, ich bin selbst dort Kunde, finde es preisgünstig für die Leistung, die man bekommt, die Mehrwerte, die man es mit hat. Also unabhängig davon, wie viel Geld ich anlegen kann, Dividendentiteln, einfach halt so die Inspiration, deine ausführlichen Analysen, so, ja, die
Man
ich.
muss auch sagen, ich biete ja einen 1-zu-1-Support an. Also das gibt es in der Regel fast nirgendwo. Der ist zwar in schriftlicher Form, weil ich kann nicht mit jedem telefonieren stundenlang, aber schriftlich beantworten kann man vieles. Wenn mir natürlich 30 Leute zum BASF schreiben, dann kann ich da über den Hauptkanal die Antwort geben. Aber in der Regel ist das durchaus als 1-zu-1-Support auch zu verstehen, ja.
Genau, also wirklich eine klasse Serviceleistung. Ja, und jetzt nutze ich gerade auch nochmal die Hinweise für diejenigen, die jetzt Gold kaufen wollen, goldsilbershop.de oder halt mein Buch Gold und Silber für Einsteiger. Das sind 250 Seiten ungefähr mit über 100 Schaubildern, wo ich alles erkläre, worauf es ankommt, wenn Gold und Silber kaufen will, welche Barren oder Münzen sollte man kaufen, welche nicht. Was kann ich denn tun, wenn ich Gold kaufen möchte, es aber nicht zu Hause aufbewahren möchte oder es nicht kann? Auch dafür gibt es unterschiedliche Varianten. All das wird verglichen. Und das Buch kriegt man unter gold-buch.com von mir geschenkt. Und ich glaube, wenn man sich für beides interessiert, für die Dividendentitel plus die Edelmetalle, dann ist man ganz gut aufgestellt, egal ob man seinen Lebensabend in Deutschland, in den Alpen, in Thailand oder auf dem Mond verbringen möchte. Vielleicht kann man auch da bald leben. Man wird soweit alles mit sehen. Also Alex, ich danke dir. Es hat mir heute sehr viel Spaß gemacht. Und nochmal der Hinweis für alle, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt und natürlich auch den YouTube-Kanal von Goldsilbershop abonniert. Und welche Kanäle kann man denn von dir eigentlich verfolgen, wenn man jetzt einfach sagt, ah, ich will jetzt mal ein kleines bisschen erstmal das Ganze beobachten?
Ja, mein Hauptkanal ist halt mein Finanzblog. Das ist reichmitplan.de. Ich meine, der Blog, der besteht jetzt schon seit 15 Jahren. Damals habe ich mich über den Namen wenig Gedanken gemacht. Er klingt halt einfach reißerisch, aber ist halt ein Finanzblog. Da kann man gerne vorbeischauen. Da gibt es viele, viele Themen, die auch die Themen, die wir heute besprochen haben, schon mal besprochen wurden. Ansonsten Dividendenalarm.de, wenn man mit der Strategie einsteigen will. Oder wenn man nur Bilder schauen möchte, dann gerne bei Instagram. Da bin ich Alex Dividendenfischer. Da zeige ich so, was ich hier den ganzen Tag mache, wenn wir auf Reisen sind und so. Da ist jetzt der Finanzcontent ein bisschen weniger, sage ich mal, aber auch noch vorhanden.
Okay, super. Also, dann hoffe ich, dass wir alle, die jetzt hier zugeschaut haben, bald wiedersehen. Und ich freue mich auch, wenn wir beide uns wiedersehen. Also, danke noch einmal.
Gerne, ja.
Bis bald.
Ich danke dir für die Einladung. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.